Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin.
Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Friedrich Wilhelm Förster gegen seelenzersetzende Überschätzung des Triebslebens. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann gegen volksfremden Journalismus demokratisch jüdischer Prägung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Theodor Wolff und des Georg Bernhard gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Alfred Herr. Gegen Frechheit und Anmaßung der Klinge Lande auf die Schriften der Tucholsky und Oschewski.
Nach Machtübergabe und Reichstagsbrand wissen viele Autorinnen und Autoren recht genau, was die Stunde im neuen Deutschen Reich geschlagen hat. Der Terror auf den Straßen ist allgegenwärtig. Gewaltexzesse gegen linke Intellektuelle und als jüdisch diffamierte Außenseiter, die bis vor kurzem noch Nachbarn waren, sind nun an der Tagesordnung. Hass bricht sich Bahn. Auf diesem politischen Misthaufen gedeiht auch der Samen der nationalsozialistischen Bücherverbrennungen prächtig. Heute gilt der 10. Mai als der Tag, an dem alles passiert. Doch das ist nur der studentische Höhepunkt. Wilde Trupps haben auch vorher schon Bücher geraubt und verbrannt. Erich Kästners Werke sind übrigens auch dabei. Der ehemalige Soldat ist entschiedener Antimilitarist und Nazi-Gegner. Er erinnert sich 25 Jahre später.
Sie machten sich viel mit Fackeln und Feuer zu schaffen, jene Pyrotechniker der Macht. Die Feuer brannten auf dem Opernplatz in Berlin, auf dem Königsplatz in München, auf dem Schlossplatz in Breslau, vor der Bismarcksäule in Dresden, auf dem Römerberg in Frankfurt.
Verbrannt werden viele der erfolgreichsten und hellsichtigsten Bücher des damaligen Literaturmarktes. Grundlage dafür, was ins Feuer fliegt, sind die Listen des Bibliothekars Wolfgang Herrmann. Der hat ausgelistet, was er für ungeeignet hält, das nationale Erwachen zu befeuern. Weil es pazifistisch ist, sozialistisch, marxistisch, kritisch oder liberal, also die Gleichberechtigung aller Menschen voraussetzt. Oder aus sogenannter jüdischer Feder stammt. Plötzlich passen sehr viele Puzzlestücke zusammen und ergeben ein geradezu prophetisches Bild. Was das für Puzzlestücke sind, darum geht es in dieser zweiten Folge des Podcasts »Wenn Bücher brennen«, einer Produktion mit Unterstützung des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Als ihre Bücher ins Feuer fliegen, da sind etliche der erfolgreichsten linken Intellektuellen der Republik schon nicht mehr in der Lage, das Schauspiel zu kommentieren. Noch in der Nacht des Reichstagsbrandes, vom 27. auf den 28. Februar, beginnt eine beispiellose Verhaftungswelle. Mehr als 10.000 Menschen verschwinden allein in Preußen, in wilden Gefängnissen und in einem der ersten Konzentrationslager in Oranienburg. SA und SS werden als Hilfspolizei vereidigt. Damit ist die Trennung zwischen Paramilitärs und Polizei wieder aufgehoben, die nach dem Massaker von 1919 in Lichtenberg eingeführt worden war. Kommunisten und Sozialisten werden nach der Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, die Hindenburg noch in der Nacht des Brandes unterzeichnet hat, ohne Anklage festgenommen. Eingeschüchtert, gefoltert, umgebracht. Unter den Opfern ist auch der expressionistische Autor Erich Mühsam. Er stammt aus jüdischem Elternhaus.
War einmal ein Revoluzzer.
Im Kaiserreich wird er als Pazifist interniert während des Weltkrieges.
Im Revoluzzer schritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzzer.
In der Weimarer Republik, weil er den Kapitalismus abschaffen will. Und 1919 ist er Mitglied.
Kam sich höchst gefährlich vor.
Der ersten Münchner Räteregierung. Man kennt und hasst sich aus ganz alten Zeiten. Lange hat Mühsam versucht, Geld zum Auswandern zusammenzubekommen. Da wird er in der Nacht des Brandes verhaftet, ins KZ Oranienburg verschleppt, misshandelt und soll sich umbringen. Das will er aber nicht.
Aber unser Revoluzzer schrie, ich bin der Lampenputzer, dieses guten Leuchter.
So ermorden ihn die Nationalsozialisten und hängen ihn selbst in der Latrine auf. In derselben Nacht verhaften sie auch den legendären Journalisten Karl von Ossietzky, den Herausgeber der Weltbühne. Weil er nicht entkommen wollte, sagt Erich Kästner später.
Als wir Karl von Ossietzky baten, bei Nacht und Nebel über die Grenze zu gehen, es war alles vorbereitet, sagte er nach kurzem Nachdenken, es ist für Sie unbequemer, wenn ich bleibe. Und er blieb.
Jede Woche sitzt Karl von Ossietzky seit Ende der 20er Jahre im Café Rabin am Nauener Tor, dem heutigen Haider, und wartet auf die Korrekturfahnen der Weltbühne. Denn die wird in Potsdam gedruckt. Die linksliberale Zeitschrift warnt von Anfang an vor den Republikfeinden von rechts. So bringt Ossietzky 1929 einen Artikel über die geheime Aufrüstung der deutschen Luftwaffe mit Hilfe der Sowjetunion, was laut Versailler Vertrag verboten ist. In einem politischen Prozess wird er zu 1,5 Jahren Haft verurteilt, wegen Hochverrats. Gerade entlassen wird er in der Brandnacht wieder eingesperrt. Die Nationalsozialisten schleifen ihn von da an jahrelang durch verschiedene Konzentrationslager, foltern ihn und infizieren ihn mit Typhus. Seine geflohenen Freunde versuchen, ihn mit der Verleihung des Friedensnobelpreises zu retten, darunter Thomas Mann und der spätere Bundeskanzler Willy Brandt. Doch als Ossietzky ihn erhalten soll, 1936, lässt man ihn nicht ausreisen. 1938 stirbt Ossietzky an den Folgen der Folter in einem Berliner Krankenhaus. Witwe und Tochter jedoch entkommen. Die Gerichtsreporterin Gabriele Tergit steht etwas weiter unten auf der Verhaftungsliste. Am 4. März will ein SA-Kommando sie zu Hause überraschen. Doch Tergits Ehemann, ein Architekt, hat bereits die Tür verstärken lassen. Die hält dem wilden Trupp stand, bis Gabriele Tergit einen Staatsanwalt um Hilfe bitten kann. Der ist zwar selbst Nationalsozialist, doch nicht mit den wilden Überfällen einverstanden. Gabriele Tergit flieht noch am selben Tag mit ihrem Sohn in die Tschechoslowakei. Überall bricht sich nun der Hass Bahn. Allein in der Zeit zwischen Machtübergabe und den Reichstagswahlen am 5. März 1933 sterben 69 Menschen bei Straßenschlachten. Wenn man der linken intellektuellen Szene schon nicht habhaft wird, dann verbrennt man eben ihre Bücher. als Träger ihres Geistes. Oft stammen diese Bücher aus Partei- oder Gewerkschaftshäusern, von SPD oder KPD. Für viele Arbeiterfamilien bieten sie nämlich den einzigen freien Zugang zu politischer Literatur. Bücher sind in jener Zeit oft genug noch Luxusgüter. Selbst in städtischen Bibliotheken können sich die Lesehungrigen ihre Lektüre oft nicht selbst aussuchen, denn Bibliotheken gelten als Orte der Bildung. Daher ist die Anschaffung der Bücher Chefsache, auch hier in Potsdam. Und das Bibliothekspersonal legt den Lektüresuchenden Kataloge vor, um ihnen Empfehlungen zu geben, denn sie sollen nicht nur Groschenromane lesen. Die freien Leihbibliotheken sind daher auch Horte der Freiheit. In Potsdam gibt es Dutzende davon. Auf diese Lesefreiheit haben SSA und SS-Truppen abgesehen, als sie am 7. März 1933 in der eleganten Dresdner Neustadt die sozialdemokratische Volksbuchhandlung stürmen. Zwar ist der Besitzer noch kurz zuvor gewarnt worden und hat noch einiges in Kohlensäcken aus dem Laden schaffen können, doch ein Großteil der Bücher geht direkt vor seiner Tür in Flammen auf. Damit beginnt die erste Phase der wilden Bücherverbrennungen. Diese wilden Bücherverbrennungen häufen sich in den kommenden Tagen und Wochen, reichsweit. Wahrscheinlich sind bis heute nicht alle bekannt. Am 15. März kommt der Funkenflug am Laubenheimer Platz an, in Berlin-Wilmersdorf, dem heutigen Barneiplatz. Dort gibt es eine Künstlerkolonie. 300 spartanische Wohneinheiten für die immer unterbezahlten Kulturschaffenden sind dort entstanden. Da lebt das Who's Who der linken Kulturszene der Weimarer Republik. Der spätere Verlagsgründer Cornelsen, Schauspielerinnen und Schauspieler, Dutzende Autorinnen und Autoren und bis zu seiner Verhaftung auch Erich Mühsam. Etliche der Bewohner stehen bereits auf der Aussortierungsliste des nationalsozialistischen Bibliothekars Dr. Wolfgang Herrmann. Der denkt schon lange darüber nach, wessen Literatur er aus den Leihbüchereien verbannen würde, wenn er mal was zu sagen hätte. Er hat viel Zeit, das aufzuschreiben, denn er ist arbeitslos. In der sogenannten Hungerburg am Barneiplatz leben auch Mühsams Kollegen Alfred Köstler, Erich Weinert, Alfred Kantorowitsch, der Bestsellerautor Georg Herrmann, der marxistische Philosoph Ernst Bloch, die Liste ist lang. Es gibt auch prominente Autorinnen wie Dina Nelken oder Hertha von Gebhardt. Doch weil die Nationalsozialisten solche Frauenverächter sind, tauchen diese beiden an ihrem geistigen Horizont gar nicht auf. Zum Glück für dieses Mal. Am sehr frühen Morgen jedenfalls des 15. März rauschen Lastwagen voller SA-Leute an. Sie stürmen die Wohnungen durch Türen und Fenster, misshandeln, wen sie antreffen, zertrümmern Möbel, durchwühlen Zimmer, treiben Bewohner zu Lastwagen. Sie sehen zu, wie Passanten auf die Gefangenen einschlagen und verbrennen gleich auf dem Laubenheimer Platz, was ihnen in die Hände fällt. Die Verhafteten kommen in wilde Gefängnisse. Nachbarn schauen tatenlos zu. Warum nur? Haben sie Angst, selbst Terroropfer zu werden? Oder sind sie Nationalsozialisten? Haben sie sich vom allgegenwärtigen Antisemitismus anstecken lassen? In den Kirchen gehört der Judenhass zum Ritus. Bäderantisemitismus und Friedhofsschändungen der vergangenen Jahre blieben ohne strafrechtliche Konsequenzen. Die Dolchstoßlegende wabert immer noch durch die Köpfe. Wirtschaftliche Not und große Verzweiflung suchen ein Ventil. Die nationalsozialistischen Hetzblätter Stürmer, Angriff und Völkischer Beobachter bereiten dem Othering, also der bewussten Ausgrenzung der Juden als Volksgruppe, den Boden. Der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens hat das schon lange beobachtet und will dagegenhalten. Schon 1930 verbreitet der Vorsitzende Julius Brodnitz seine Rede auf Schallplatten.
Es hilft uns nicht, wenn kluge Leute uns sagen, dass der Nationalsozialismus lediglich eines der Auffangbecken der Unzufriedenen darstellt und dass mit Änderung unserer Wirtschaftslage auch diese traurige Erscheinung schwinden wird. Wir müssen unsere Pflicht erfüllen und in jeglicher Form für Aufklärung sorgen. Der Nationalsozialismus führt unser deutsches Vaterland mit Sicherheit in das Elend. Unser Zentralverein darf mit Recht sagen, dass er nicht bloß die Bedeutung des Nationalsozialismus zuerst in seiner ganzen Tragweite erkannt, sondern dass er auch dauernd daran gearbeitet hat, die Waffen für diesen Kampf zu schmieden. Es muss uns die Möglichkeit geschaffen werden, sie im reichsten Umfange zu benutzen. Aber jedes noch so große Opfer muss gering erscheinen gegenüber den Opfern, die uns bevorstehen, wenn wir unsere Pflicht nicht erfüllen.
Die Mär vom reichen Juden verfängt in jenen Jahren besonders gut. Ein Symbol für den angeblichen jüdischen Reichtum, das sind in den Augen der Antisemiten die Warenhäuser. Die wollen sie auch schon im ersten Parteiprogramm von 1920 kommunalisieren, also enteignen. Hartie, Karstadt, das KDW, sie revolutionierten ja in den vergangenen Jahren die ganze Branche. Damit fängt die NSDAP die kleinen Gewerbetreibenden ein. Die Warenhäuser verkaufen sogar Bücher, sehr zum Ärger der Buchhändler. Schon eine Woche nach der Reichstagswahl, am 11. März 1933, kommt es reichsweit zum sogenannten Warenhaussturm. Am schlimmsten ist der in Braunschweig, dort, wo Hitler, der Österreicher, durch sein Regierungspräsidentenamt erst zum Deutschen geworden ist. Auch nach Potsdam schwappt die Terrorwelle. Hier gibt es zwar Protest dagegen, doch der wird schnell niedergemacht durch die völkisch Erwachten. Ernster ist die Lage in Luckenwalde. Am Freitagmorgen ziehen SA-Horden durch die Stadt. Sie beschmieren Geschäfte von jüdischen Eigentümern, vernageln Eingänge, bedrohen Kunden. Hauptziel ist das Kleinwarenkaufhaus des jüdischen Berliners Richard Jacobi. Es gibt Verletzte. Jacobi wird aus der Stadt gejagt und wenig später auch der jüdische Bürgermeister unter Verzicht auf all seine erworbenen Bezüge. Auch seine Arztpraxis muss er aufgeben. Ist das die Generalprobe für den reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April? Überall in Deutschland geben nach dem 1. April jüdische Geschäftsinhaber, Anwälte, Ärzte auf. Doch den Luckenwaldern reicht das nicht. Für den 7. April abends kündigt das Luckenwalder Tageblatt an:
Heute Abend wird die deutschbewusste Jugend Luckenwaldes jüdischen Schmutz und Schund den Flammen auf dem Marktplatz übergeben, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass die Herrschaft der Juden in Deutschland endgültig vorbei ist.
Mit von der Partie sind Hitlerjugend, Bund Deutscher Mädel, Jungmädelgruppe, SA, SA-Reserve, Motorsturm und SS. Reden werden nicht geschwungen. Es ist wohl vor allem ein Spektakel, um die Jugend zu beeindrucken. Längst hat sich ein regelrechter Jugendkult entwickelt. In Bayern wird regulär zum Tag der Jugend am 7. Mai mit dem Segen des bayerischen Kultusministeriums marxistische und pazifistische Literatur verbrannt. Federführung dabei hat die Hitlerjugend. Jetzt will auch die akademische Jugend mitmischen. Vor allem die alten Eliten sind schon lange unzufrieden, sagt Dr. Werner Tress, der stellvertretende Leiter des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam.
Es ist so, dass die studentischen Milieus vor 1933 erstmal sehr männerdominiert waren. Das Frauenstudium kam ja sozusagen erst mit der Wende des 20. Jahrhunderts in ganz langen Schritten. Das Studium war sozusagen auch eher eine Elitenveranstaltung, das heißt also Angehörige aus den breiten Arbeiterschichten hatten auch gar keinen Zugang, weil das eben Geld kostete. Das war eigentlich schon seit sehr langer Zeit eine eher nationalkonservative Veranstaltung, weil eben das Organisationswesen, also die Art, wie sich Studenten vor 1933 organisierten, eben auch durch das Verbindungsstudententum geprägt waren. Also da reden wir dann eben von Burschenschaften, da reden wir von Chorstudenten. Die Chorstudenten sind sozusagen häufig eher auch liberal orientiert gewesen. Es gab sehr viele konfessionell orientierte Studentenverbindungen. Aber dann gab es eben auch diese Burschenschaften, nenne zum Beispiel den Kyffhäuser-Verband der Vereine Deutscher Studenten, 1881 gegründet im Kontext eben der Antisemitenpetition. Und dann begann eben mit der Weltwirtschaftskrise und schon davor mit der Inflationszeit in den 20er Jahren immer wieder Phasen, wo eben zum einen die Universitäten sich öffnen für breitere Bevölkerungsschichten. Auch Arbeiterkinder hatten teilweise Zugang, Frauen hatten Zugang, sehr viele jüdische Studierende kamen auch an die Universitäten. Das heißt also, da gab es dann eben auch schon sehr starke Reflexe rassistischer, misogyner Art, sodass es sozusagen auch die ganzen 20er Jahre hindurch da schon politische Kämpfe gab. Und 1926 gründete sich dann der Nationalsozialistische Studentenbund, der wie die NS-Bewegung insgesamt in den 20er Jahren weitgehend erfolglos blieb, bis eben dann mit der Weltwirtschaftskrise 1929 der Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung begann. Und seitdem waren sozusagen die Nationalsozialisten auch in Gestalt dieses Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes erfolgreich in der Mobilisierung unter den Studierenden. Was dabei eben wichtig ist zu wissen, ist, dass mit der Weltwirtschaftskrise auch ein gewisser Grad von Verelendung oder auch von Perspektivlosigkeit in diese wissenschaftlichen Eliten hineinwaberte. Also zu studieren, Jura zu studieren oder Medizin zu studieren, bedeutete nicht mehr automatisch, dass man eine Laufbahn in Wohlstand vor sich hatte, sondern es konnte auch ein Studium in der Arbeitslosigkeit enden. Und wenn man sozusagen diese ganze Gemengelage zusammennimmt, auch die Niederlage Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, die Väter, die sozusagen frustriert aus diesem Krieg hervorgingen, ihren Söhnen erzählten, dass sie sozusagen eigentlich den Mangel haben, diese Erfahrung nicht gemacht zu haben. All das zusammen führte sozusagen zu einem sehr großen auch politischen Radikalisierungspotenzial, was dann so nicht mehr allein von den studentischen Verbindungen gebunden wurde, sondern wo dann eben der NS-Studentenbund sehr erfolgreich mobilisierte unter ihrem damaligen Anführer Baldur von Schirach, der ja dann später auch Reichsjugendführer wurde.
Und deshalb setzen die nationalistisch gesinnten Herren Menschen unter ihnen nun eine unheilvolle Spirale in Gang. Die Sache ist komplizierter, aber die kurze Fassung geht so. 1927 hat das Kultusministerium dem Dachverband der deutschen Studentenverbände das Körperschaftsrecht entzogen, weil sich der Dachverband geweigert hat, jüdische Studenten aufzunehmen. Das hat die Verantwortlichen bislang nicht weiter gestört. Man wollte mit der Republik ohnehin nicht besonders viel zu tun haben. Außerdem hat der NSDAP-Studentenbund weiter die Stimmung vergiftet. Denn aus der NSDAP-Parteileitung kam die Weisung, nicht nur dem eigenen Studentenbund beizutreten, sondern möglichst auch anderen Studentenverbänden, um dort ebenfalls die Lufthoheit zu übernehmen. Das ist dem Dachverband auch gelungen. Den leitet seit 1931 Gerhard Krüger, ein langjähriges SA-Mitglied und strammer Nationalsozialist. Doch ausgerechnet im Jahr 1933, als reichsweit die Macht zum Greifen nahe ist, laufen dem NS-Studentenbund unter der Leitung des ebenfalls gelernten SA-Mannes Oskar Stäbel die Studenten weg. Denn Stäbel will das Führerprinzip durchsetzen. Also Führung durch eine Person, Wehrsport und Arbeitsdienst für alle und die Verbindungshäuser sollen zu Kameradschaftshäusern für alle umgebaut werden. Er will quasi das Immobilientafelsilber der Traditionsclubs für alle öffnen. Da hört der Spaß aber auf. Und der Kollege vom Dachverband sitzt nicht mit am Tisch im Kultusministerium, wenn es um die Neuverteilung von Stellen geht. Schon im Februar bittet also Gerhard Krüger, der Chef des Dachverbandes, den designierten Kultusminister und Nationalsozialisten Bernhard Rust darum, den Dachverband wieder als Körperschaft anzuerkennen. Rust sagt das zu, denn er braucht selbst gerade Verbündete, um die liberalen und jüdischen Professoren von den Hochschulen zu entfernen. Dabei sollen ihm die Studenten mit der bewährten Krawallmethode helfen, um die Erwerbslosigkeit des jungen akademischen Nachwuchses zu steuern, so Rust in einer Rede an die Studenten. Die Rechnung geht so, je mehr liberale und linke Dozenten verschwinden, umso weniger Widerspruch gibt es an den Hochschulen und umso mehr Stellen werden für die eigenen Anhänger frei. Oskar Stäbe, der Leiter des NS-Studentenbundes, springt jetzt auf den fahrenden Zug auf und fordert, den Boykott jüdischer Geschäfte vom 1. April auch an die Unis zu übertragen. Niemand soll die Hörsäle betreten, in denen jüdische Dozenten reden. Und er bittet am 1.4.33
bei den zuständigen Behörden des Reiches und der Länder um die Einführung des Numerus Clausus für Juden und die restlose Entfernung sämtlicher jüdischer Dozenten und Assistenten von den deutschen Hochschulen.
In Berlin sind vom Boykott die Technische Hochschule, die Hochschule für Musik und die Friedrich-Wilhelms-Universität betroffen. Außerdem versperren die Studenten jüdischen Kommilitonen den Zutritt zur Uni. Das bringt den Leiter des Dachverbandes für Presse und Propaganda, Hans-Karl Leistritz, der bis dahin weder Mitglied der NSDAP noch im Nationalsozialistischen Studentenbund ist, auf eine Idee. Am 2.4. entwirft er mit dem Dachverbandsvorsitzenden Gerhard Krüger das Konzept für die Aktion Wider den undeutschen Geist. Und deren Ziel ist die
öffentliche Verbrennung jüdischen zersetzenden Schrifttums durch die Studentenschaften der Hochschulen aus Anlass der schamlosen Hetze des Weltjudentums gegen Deutschland.
Und damit die Wirkung größer ist, soll das an allen deutschen Unis zugleich stattfinden. Das ist Next Level Bücherverbrennung. Sie wollen damit quasi Ihre Visitenkarte abgeben, sagt Tress. Jetzt muss sich wiederum Oskar Stäbel, der Leiter des NS-Studentenbundes, bemühen, damit Schritt zu halten. Auch der interne Wettlauf hat begonnen. Am 12. April beginnt die vierwöchige Aktion. Höhepunkt soll die Verleihung des neuen Körperschaftsrechts an den Deutschen Studentenbund sein und anschließend die Bücherverbrennung. Alles am 10. Mai. Doch eine so große Sache kann man nicht ohne Bundesgenossen stemmen. Das Kultusministerium als Herrin der Unis ist schon mit im Boot, aber das Propagandaministerium soll auch mitmachen. Es soll die Medienarbeit unterstützen, den reichsweiten Abdruck von Artikeln in Zeitungen genehmigen, die Rundfunkberichterstattung klarmachen und Geld geben für den Druck der Plakate, deren Verteilung ebenso kostet wie die Miete der Litfaßsäulen. Goebbels soll selbst auch eine Rede halten, um dem Ganzen eine staatliche Würde zu verleihen. Naja, und um zu bemänteln, dass es gar keine rechtliche Grundlage dafür gibt, Bücher von wo auch immer zu rauben und zu verbrennen. Mit Feuereifer machen sich die Studenten ans Werk. Übrigens top-down, streng hierarchisch. Jede öffentliche Mitteilung muss abgesprochen werden mit Leistritz. Die Studenten schreiben Dutzende von nationalsozialistischen Autoren an und bitten um Beiträge, die reichsweit in Zeitungen erscheinen sollen. Meist jedoch ohne Erfolg. Selbst der Spin-Doktor der Erneuerung, Alfred Rosenberg, schweigt. Denn der befindet sich in direkter Konkurrenz mit Goebbels um die Lufthoheit in Sachen geistiger Ausrichtung. Ebenso mit Robert Ley, dem späteren Chef der Deutschen Arbeitsfront und des Volksamüsierbetriebes Kraft durch Freude. Konkurrenz gehört zum Geschäft des Nationalsozialismus, sagt Tress. Die bündische Jugend und die HJ sollen ebenfalls mitmachen. Aus optischen Gründen und zum Büchersammeln, begleitet von Sicherungstrupps der SA. Am 13. April geht's los mit einer großflächigen Plakataktion an mehr als 850 Litfaßsäulen allein in Berlin und fast noch einmal so vielen Orten im gesamten Deutschen Reich. Vor allem natürlich an den Unis. Darauf stehen 12 sehr steile Thesen. Ihr Autor ist Paul Schmidt. Sie sollen an Luthers Thesenanschlag von 1517 in Wittenberg und an das Wartburgfest 1817 erinnern, wo Studenten schon einmal Bücher verbrannten. Gut fürs Storytelling. Intellektuell ist das Plakat aber eine Zumutung, eine Kostprobe.
Der Jude kann nur jüdisch denken. Schreibt er Deutsch, dann lügt er. Der Deutsche, der Deutsch schreibt, aber undeutsch denkt, ist ein Verräter. Wir wollen den Juden als Fremdling achten und wir wollen das Volkstum ernst nehmen. Wir fordern deshalb, Jüdische Werke erscheinen in hebräischer Sprache. Erscheinen sie in Deutsch, sind sie als Übersetzung zu kennzeichnen. Deutsche Schrift steht nur Deutschen zur Verfügung. Wir fordern die Auslese von Studenten und Professoren nach der Sicherheit des Denkens im deutschen Geiste.
Hier und da erhebt sich auch Protest. In Köln etwa, auch in Berlin. Einige jüdischstämmige Professoren lassen sich auch beurlauben. Doch allein in Preußen werden 80 von ihnen entlassen bis zum 10. Mai. Jetzt fehlt den Studenten jedoch noch eine Liste, wo draufsteht, was genau verbrannt werden soll. Und die sendet ihnen, stets hilfsbereit, der Bibliothekar Dr. Wolfgang Herrmann, der gerade im Auftrag der Stadt eine solche erarbeitet. In wilden Suchaktionen wird nun reichsweit geplündert, gesammelt und geschichtet. Alle, die mitmachen, sollen auch in die entlegenen Ecken der Leihbüchereien und Läden schauen. So kommt die Weisung aus Berlin. Und mitnehmen, was immer verdächtig erscheint. HJ und SA helfen vielerorts mit. In Berlin beginnt die größte Sammelaktion am 6. Mai. Dabei wird auch Magnus Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft beraubt und verwüstet. Sogar zweimal. Am Abend des 10. Mai hält dann der Nationalsozialist Professor Alfred Bäumler erst seine Antrittsvorlesung als Leiter des neu geschaffenen Instituts für politische Pädagogik an der Friedrich-Wilhelms-Universität und dann geht's ab. Die Studenten treffen sich mit ihren Professoren im Talar hinter der Uni. Fackelschwingender Marsch zum Studentenhaus in der Oranienburger Straße. Dort gibt's eine kurze Hassrede vor den abfahrbereiten Lastwagen. Die sind voll bis unter die Plane mit 25.000 Büchern. Von da aus mäandern alle zurück. Durchs Brandenburger Tor, unter den Linden entlang, zum Opernplatz. Da, wo heute das Mahnmal an die Bücherverbrennung erinnert, ist der Boden längst bereitet. Sie haben Sand aufs historische Pflaster gestreut zum Schutz vor Brandschäden. Scheinwerfer und Kameras stehen bereit für die Wochenschaubilder. Mikrofone sind aufgebaut für die Staffelsendung im Rundfunk, Lautsprecher für den Platz. Pressefotografen haben sich ihren Platz erobert und zehntausende Schaulustige sind den Zeitungsankündigungen gefolgt. In der Menge stehen Elisabeth Castonier und Erich Kästner.
Die Studenten hielten in braune Uniform die Ehrenwache. Die Sturmriemen unterm akademischen Kinn. In Berlin hatten sie sich vor der Universität und der Bibliothek aufgebaut, sahen zum Scheiterhaufen hinüber und kehrten ihrer Alma Mater den Rücken.
Die Studenten haben regelrechte Brandsprüche vorbereitet. Wer sie geschrieben hat, weiß man nicht. Und auch nicht, wer was gerufen hat. Frauen tauchen dabei nicht auf. Weder als Ruferinnen noch als Verfemte. Klar ist nur, auch diese Hetze ist choreografiert und reichsweit verteilt worden. Nur der Hass und die fingerfeuchte Erregung der Täter, die sind ganz spontan und echt.
Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin.
Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Nietzsche gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungskumpelei und politischen Verrat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Friedrich Wilhelm Förster gegen seelenzersetzende Überschätzung des Kriegslebens. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann gegen volksfremden Journalismus demokratisch jüdischer Prägung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Theodor Wolf und des Georg Bernhard gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges.
Ich übergebe dem Feuer den Schützen des Erich Maria Remarque. Gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Alfred Herr. Gegen Frechheit und Anmaßung verschlinge Flamme auf die Schriften der Tucholsky und Oschewski.
Sie blickten zackig geradeaus, die Studenten, hinüber zum Brandmal, wo der kleine Teufel aus der Schachtel schrie und gestikulierte und wo die Kommilitonen die Bücher zentnerweise ins Feuer schippten. Meine Damen und Herren, ich habe Gefährlicheres erlebt, Tödlicheres, aber Gemeineres nicht.
Doch trotz der großen weltweiten Beachtung und des durchschlagenden Erfolges in den Zeitungen, nicht alle Unis machen mit in jener finsteren Nacht. Nicht die in Danzig. Die steht auch noch unter Verwaltung des Völkerbundes. In Stuttgart sagt man, dort sei nicht das rechte Pflaster. Aus Regensburg, Passau und Eichstätt heißt es leicht pampig, man sei ohnehin frei von jüdischem Geist. In Prag sammeln Bibliotheken die verfemten Bücher ein, um sie zu bewahren. Reichsweit aber gehen die Verbrennungen weiter bis in den Herbst hinein. Eilfertig sammeln diese und jene NS-Organisationen. HJBDM, die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation oder der Deutsche Handlungsgehilfenverband, alle sind dabei. So brennen Bücher am 22. Mai auch auf dem Potsdamer Basarplatz und in Nova Ves zur Sonnenwendfeier am 24. Juni in der Nähe des Bahnhofs Medienstadt. Aber eine einheitliche, allgemein verbindliche Zensurliste wird es bis zum Untergang des NS-Regimes niemals geben. Man kann immer nur ahnen, was nicht erwünscht ist. Und das führt oft zu vorauseilendem Gehorsam. Die Austreibung des Geistes aus Deutschland hat begonnen. Und in seiner alten Form kehrt er nie mehr zurück. Darum geht es in der nächsten Folge von »Wenn Bücher brennen«, einem Podcast mit Unterstützung des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.